Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Jedenfalls habe ich gestern in Vorbereitung auf die Predigt sehr deutlich gespürt, dass es ja schon am Freitag soweit ist. So schnell ist es gegangen, irgendwie diese Passionszeit. Und deswegen wollen wir uns heute noch einmal darauf einlassen, auf eine Szene vor dem großen Tag. Die Lesung hat sich schon angedeutet, um was es gehen wird. Jesus ist am Ölberg und er war dort öfters, um zu beten, aber diesmal ist es was Besonderes. Stellen Sie sich vor, ein Garten eingemauert, umzäunt, also ein besonderes Stück Garten. Heute noch kann man davon ausgehen, stehen dort Ölbäume, die so alt sind, wie das Geschehen, um das es geht. Heute noch stehen dort Bäume, die das vielleicht miterlebt haben. Und wenn Menschen dahin gehen aus aller Welt, dann ist das etwas ganz Besonderes, an diesem Ort zu sein. Es gibt doch auch eine Kapelle und es wäre eine großartige Sache, wenn wir das gemeinsam einmal erleben könnten. Gleichzeitig eine Andeutung, es ist doch wirklich so, wenn wir ehrlich sind, geht es Ihnen und mir genauso. Wir trauen uns nicht mehr, über die Hölle zu sprechen. Schon allein das Wort in den Mund zu nehmen, kostet eine wirkliche Überwindung. Hölle. Und doch, die Bibel redet sehr deutlich davon. Ich will heute nicht über diesen Ort sprechen, schwierig sich das vorzustellen, sondern über diesen Zustand, den Zustand von Höllenqual. Und als Grundlage wollen wir nur zwei Stellen aus dem Text, aus der Lesung nehmen. Jesus, als er in einem ringenden Kampf war, da betete er heftiger, inbrünstiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und dieses andere Wort, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Gleich am Anfang möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Textabschnitt aus Lukas ja von einem Arzt ist. Und es ist interessant, diese Verschiedenheit der Evangelien. Wir haben eigentlich nur ein Evangelium, das ist die eine Botschaft. Aber sie ist berichtet worden von verschiedenen Evangelisten mit verschiedenen Schwerpunkten. Und so wissen wir, dass zum Beispiel Matthäus versucht hat, den Juden, Jesus als den Gesalbten, den Messias, die Erfüllung der Verheißung im Alten Testament zu verkündigen. Und deswegen auch in der Passionsgeschichte des Matthäus immer wieder Stellen, wo es heißt, und wie die Schrift sagt, und dann wird etwas aus dem Alten Testament zitiert, um das zu verknüpfen. Lukas, der Arzt, der wissenschaftlich Interessierte, der genau hingucken kann, er schreibt, was Matthäus nicht schreibt, dass die Schweißtropfen sogar wie Blutstropfen wurden. Und er, der uns auch schon bei der Geburt Jesu Einzelheiten berichtet, wie zum Beispiel, wickelte das Kind in Windeln, was wir bei keinem anderen Evangelisten lesen. Er hat den Blick des Arztes, ein genauer Blick. Und gerade ihm fiel es auf, dass Jesu Schweißtropfen wie Blutstropfen aussahen. Da ist also ein lebendiger Mensch in der Höhe seiner Kraft, ein ungefähr knapp über 30 Jahre alter junger Mann, und er hat wirklich eigentlich ein Leben. Ich weiß nicht, was Sie denken würden, war Jesus ein von Natur aus schwermütiger Mensch? Ein melancholisch veranlagter Mensch? Ich glaube das eigentlich nicht. Ich stelle mir Jesus eigentlich als einen glücklichen Menschen vor. Denn er lebte in Gemeinschaft mit dem Ursprung, in wirklichem Frieden mit Gott. Und das muss doch glücklich machen. Und wir wissen das auch von uns, wenn wir in Übereinstimmung mit Gott sind, dann haben wir Frieden. Was ist also das Geheimnis, dass Jesus hier so inbrünstig gebetet hat und solche eine Angst bekam, dass er sogar Schweißtropfen wie Blutstropfen schwitzte? Sie und ich, wir waren noch nicht dort, hinter der Schwelle unseres Ereignishorizontes, wie man sagt, die wir nicht überschreiten können. Es gibt Berichte vom Jenseits, es gibt Berichte von Menschen, die zurückgekommen sein sollen. Und es gibt auch viel Täuschung auf diesem Gebiet. Es gibt Bücher von Jenseits des Todes und Menschen berichten von wunderbaren Zuständen, Licht, Wiese, und sie schimpfen auf die Ärzte, dass sie wieder gerettet haben. Inzwischen gibt es auch ein Buch, das uns wieder einmal deutlich macht, dass wir nur zur Hälfte informiert sind. Es gibt das Buch eines Arztes, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur darüber gelesen, der sagt, es ist unfair, den Leuten nur zu berichten, dass es da schöne Erlebnisse gibt und die anderen Erlebnisse, von denen wir Ärzten wissen, die werden ausgeklammert. Es gibt Menschen, die einen schrecklichen Zustand erlebt haben, die sich in einer furchtbaren Qual befunden haben und die Ärzte gebeten haben, schreiend, holt uns wieder raus hier, holt uns wieder raus, zurück. Ganz das Gegenteil von denen mit den schönen Erlebnissen. Wir trauen uns nicht von der Hölle zu sprechen, obwohl die Bibel ganz deutlich davon spricht. Wir können aus persönlicher Erfahrung auch nichts sagen. Das macht es uns auch so schwer. Der Einzige, der uns von dieser Welt des Jenseits etwas sagen kann, ist natürlich der, der aus dieser Welt kommt und auch wieder in sie gegangen ist. Das ist Jesus Christus. Eben haben wir bekannt, dass er diesen Weg kennt, hinabgestiegen in das Reich des Todes und wieder heraus. Danach lebte er noch 40 Tage, lehrte seine Jünger, und ob Jesus seinen Jüngern damals etwas über diesen Zustand, während er tot war, erzählt hat, aus der Bibel erfahren wir es nicht. Deshalb haben wir diese Stelle hier. Als er in ringendem Kampf oder in Agonie, könnte man sagen, war, betete er noch heftiger und es wurde sein Schweiß wie große Blutstropfen. Das ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. War Jesus ein schwermütiger Mensch, dass er in so einen Zustand hineingeriet? Tiefste Depression? War er ein Mensch, der so diesen schweren Seiten des Lebens zugeneigt sah? Ich glaube nicht. Es ist ja auch merkwürdig, dass Jesus in so einen Zustand geriet, nachdem er kurz zuvor mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte und hatte Loblieder gesungen, wie wir im ersten Teil des Gottesdienstes. Außerdem finden wir in seinem Leben selten, dass er von einem solchen Kummer geplagt war, dass er in einen solchen Zustand geriet. Sicher, Jesus konnte traurig sein, ganz normal. Zum Beispiel, wie wir traurig würden, wenn wir einen Freund verlieren und es heißt, er hat geweint am Grab von Lazarus. Ein guter Freund war gestorben, das würde uns auch so gehen. Da erscheint uns Jesus ganz menschlich. Wir haben auch andere Stellen, wo Jesus geweint hat, aus echter Traurigkeit. Zum Beispiel würden wir auch geweint haben, denke ich, wenn wir 1938 nach London gefahren wären und wären durch die Straßen dieser schönen Stadt gegangen und hätten gewusst, 2 Jahre später würde das alles im Bombenhagel untergehen und Menschen würden bei lebendigem Leib verbrennen. Dann hätten wir auch geweint, wenn wir ein Prophet gewesen wären, wie Jesus, als er durch Jerusalem ging und über Jerusalem weinte. Weil er wusste, kein Stein wird einmal auf dem anderen bleiben bei dieser schönen Stadt. Oder wenn wir ein paar Monate vor dem Bombardement von Dresden durch Dresden gegangen wären und hätten gewusst, was da passiert. Dass Menschen wie lebendige Fackeln in die Elbe stürzen, um sich zu löschen und es wegen dieser furchtbaren Phosphorbomben das Feuer überhaupt nicht gelöscht hat, im Gegenteil. Oder wenn wir gewusst hätten, was jetzt passiert, 1000 Kilometer von uns weg, weil Menschen sich aufspielen wie Götter und in der Sünde des verbitterten Nationalismus verharren. Wir hätten auch geweint, wenn wir manche Dinge voraussehen hätten können. So sah damals Jesus das schon und konnte weinen, aber sonst war er doch eigentlich ein froher Mensch. Es gibt sogar etwas griesgrämige Christen, die haben mit bestimmten Seiten an ihm ihre Probleme. Dass er Wasser in Wein verwandelt, damit man noch mehr zu trinken hat. Und Jesus konnte wirklich feiern, denke ich. Und er hat auch gesagt, das habe ich zu euch geredet, viele seiner Sachen, die habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch sei und dass eure Freude völlig sei. Also diese Worte hätte Jesus nicht sagen können, wenn es bekannt gewesen wäre, dass er so ein schwermütiger Mensch war, der immer nur die schweren Seiten des Lebens sah. Ein andermal sagt Jesus, das rede ich das zu euch, auf dass ihr meine Freude völlig in euch habt. Und es ist auch ein guter Grund anzunehmen, dass Jesus ein fröhlicher Mensch war. Wenn man mal überlegt, Gemeinschaft mit Gott, das macht doch froh und ausgeglichen. Das wissen wir alle, wenn wir in Übereinstimmung mit Gott unser Leben wussten. Und überlegen wir einmal, was er getan hat. Er hat Kranke geheilt. Er hat sich der Armen angenommen. Er hat also nur Gutes getan. Und das wissen Sie doch auch. Wenn man mal was getan hat für andere, wenn man sich hingegeben hat, das macht selber glücklich. Glücklich machen macht glücklich. Insofern muss Jesus ein sehr glücklicher Mensch gewesen sein. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also man könnte fast schließen, wenn Jesus ein froher Mensch war, dann ist Gott auch solch ein frohes Wesen. Ein Gott des Friedens und der Freude, der sich freut über seine Schöpfung und sich freuen will. Woher also diese große Schwermut? Schweißtropfen wie Blutstropfen, Angst, tiefer Schmerz. Ich bin betrübt bis an den Tod, sagt er seinen Jüngern. Wissen Sie was? Es ist etwas ganz Besonderes, wenn wir heute Morgen einmal in das Herz eines Menschen blicken dürfen, der uns so weit an sich heranlässt, dass wir seine tiefste Angst kennenlernen dürfen und teilen dürfen. Fürchtete sich Jesus vielleicht, ist ja auch eine Möglichkeit, vor dem Kreuz, vor den Leiden am Kreuz? Es gibt viele Menschen, die sehr heldenhaft in den Tod gegangen sind für ihre Weltanschauung, für ihre Überzeugung. Wir wissen das von den Indianern, wir wissen das aus dem Dritten Reich von den Zeugen Jehovas, dass sie heldenhaft für ihre Überzeugung in den Tod gegangen sind oder andere viele Beispiele aus der Geschichte. Jesus tat seinen Mund nicht auf, als er vor Herodes war, er hat sich nicht einmal verteidigt. Er trug alles schweigend. Er war sehr stark. Sollte Jesus weniger aushalten können, wie Menschen, von denen wir wissen, dass sie für ihre Weltanschauung heldenhaft in den Tod gingen? Aber blutiger Schweiß, äußerste Anstrengung, betrübt sein bis in den Tod, was geht hier vor? Außerdem, Jesus wusste, was ihn erwartet. Er hatte seinen Jüngern von seinem Tod vorhergesagt. Er wusste, dass er verraten werden würde, den Leuten ausgeliefert werden würde. Und er hat das so sachlich und ruhig prophezeit, dass seine Jünger überhaupt nicht verstehen konnten und auch nicht glauben konnten. Was war dann die Ursache dieser furchtbaren Agonie, dieses furchtbaren Zustandes, der hier beschrieben wird? Blutiger Schweiß, heftiges Beten, betrübt bis an den Tod. Ich denke, in der Bibel finden wir es. Es wird berichtet, dass Jesus das sagt er hier, einen Kelch austrinken muss. Einen Kelch, und das ist bedeutsam, aus des Vaters Hand. Und wer denkt daran nicht, wer denkt dann nicht an den, an die Strophe aus dem Lied von Bonhoeffer, und reichst du uns den schweren Kelch des Bittern, gefüllt mit Leid bis an den höchsten Rand. Jesus hat einen Kelch austrinken müssen, aus des Vaters Hand, nicht von Menschenhand. Was Menschen Jesus angetan haben, ich glaube, das konnte er ertragen. Dass er aber erleben sollte, einen Kelch zu trinken von seinem Vater, der bedeutete getrennt sein von seinem Ursprung. Das war es, was Jesus in diese tiefe Agonie versetzte. Was war denn der Kelch, den der Jesus in eine derartige Höllenqual brachte? Der Kelch, den er austrinken musste, war folgender. Und wir gehen auf diese Woche zu, in deren Freitag, Karfreitag, wir an diesen Moment denken werden. Jesus musste vor seinem Vater, mit dem er immer eins gewesen war, als schuldiger Sünder erscheinen. Jesus kannte die Heiligkeit Gottes. Er wusste, wie stark Sünde nichts mit Gott zu tun hat, wie stark Sünde von Gott verabscheut wird. Er wusste mehr als wir, was es heißt, in dem klaren Licht des Himmels zu erscheinen und erschrecken zu müssen über das, wer man ist und zu was man fähig ist. Er wusste, was es heißt, weil er aus einer Herrlichkeit kam, die wiederum nichts von so etwas weiß. Und das ließ diesen jungen, kerngesunden Mann, diesen frohen Menschen eigentlich, bis zum Blut schwitzen, wenn er dachte, wie er als Schuldiger auf der Anklagebank vor dem gerechten Gott erscheinen musste. Weil es einfach schwerer wiegt, als wir denken, auch wir im evangelischen Glauben, die manchmal Gott so verharmlosen. Was Jesus nämlich im Garten von Gethsemane so traf, in dieser Stunde der Gewalt und der Finsternis, wie er sie nennt, war die Schuld der ganzen Welt. Und Jesus, der immer nur den Willen seines Vaters getan hatte, nicht wie wir, nicht wie du und ich, der nie selber eine einzige Sünde begangen hat, nicht wie du und ich, der wurde Sünder um unseretwillen. Er nahm unsere Sünde auf sich. Er, der selber, was wir nicht kennen, sündlos und rein war. Ihn traf die Strafe der ganzen Welt. Jesaja, 700 Jahre vor Jesus, hat's geschaut. Der Herr hat ihn treffen lassen, alle unsere Ungerechtigkeit. Jesaja 53. Wir hielten ihn für einen mit göttlicher Strafe Getroffenen. Ja, wir sehen hier einen Mann, der weiß, er geht auf einen Zustand zu, wo er die göttliche Strafe erleiden wird. Und das schwitzt, das heißt, er schwitzt Schweißtropfen, die wie Blutstropfen waren. Der schrecklichste Augenblick seines Lebens. Das müssen wir einfach uns überlegen, in dieser Passionszeit und Zeit dafür nehmen, dass Jesus auf einen Moment zuging, wo er zum allerersten Mal, nicht wie wir, Schuld und Sünde spüren würde. Jesus hatte ja nie gesündigt. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wie es war, als Sie das erste Mal dieses Bewusstsein von Schuld spürten? Vielleicht fällt Ihnen was ein, wie Sie einen lieben Menschen angelogen haben oder schlecht über jemand anders geredet haben. Wie unwohl fühlt man sich dabei eigentlich, wie belastet oder wie schwer fällt es dann wieder dem anderen auf natürliche Weise ins Angesicht zu blicken, wenn man ihm wieder begegnet. Wie irgendwie unglücklich wird man doch dabei. Oder die ganz großen Sachen. Außer der Verunreinigung der Sünde, die Jesus, der Reine, auf sich nahm, musste er noch dazu die Strafe für alle Sünde tragen. Der Gedanke daran ließ ihn wirklich in Schweiß und Agonie ausbrechen. Und wenn wir das alles bedenken, müssen wir uns einmal ernsthaft die Frage stellen, wir als evangelische Christen hier im Ort, ist es uns eigentlich gleichgültig, wie die anderen Menschen einmal vor Gott erscheinen werden? Bemühen wir uns eigentlich wirklich genug, dass sie gerettet werden? Gehen wir eigentlich wirklich noch davon aus, dass die anderen wirklich verloren gehen? Sind wir wirklich uns bewusst, dass wir auch ohne dieses persönliche Verhältnis, jeder, der an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, dass wir diesen persönlichen Glauben brauchen, das auf uns bezogen zu haben, was hier geschieht? Ist es uns gleichgültig, wie wir einmal vor Gott erscheinen werden? Wir können doch an dieser Stelle gar nicht gleichgültig bleiben. Wenn der heilige Gott, der Sohn Gottes, von der Sünde so getroffen wurde, dass er in höllische Qual geriet, und das ist ja die Hölle, getrennt sein von Gott, das brachte den frohesten Menschen zu blutigem Schweiß. Und das wissen wir doch, das kostete er aus für dich und für mich, damit wir diese Qual nicht mehr auszustehen brauchen. Das kann uns nicht gleichgültig lassen. Und doch müssen wir diese Tat für uns bewusst annehmen. Wir müssen bedenken, wenn wir keine Vergebung der Sünden angenommen haben und in diesem Zustand sterben, dann sind wir auch schuldig vor Gott. Es wird dann ein Gericht geben. Und schon die Wartezeit bis dahin wird, denke ich, unangenehm sein. Und deswegen dieser Hinweis auf diesen Arzt, der sagt, wir müssen jetzt einfach mal den Leuten die Wahrheit sagen. Es gibt nicht nur schöne Berichte vom Leben nach dem Sterben. Wir haben jetzt immer nur von dieser Qual geredet, doch nie von dem Ort der Qual, weil einfach, das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen lieber einmal jetzt nur die Rede von diesem Zustand. Die Qual selber ist, denke ich, wichtiger als der Ort der Qual. Deswegen reden wir von der Qual und nicht von dem Ort der Qual. Und die Sünde verursacht diese Qual. Das weiß jeder Ehrliche, wenn er in der Nacht oder auch am Tag zur Stille kommt. Manchmal ist vielleicht deswegen so viel Rastlosigkeit, auch in unserer Gesellschaft, weil man in der Stille einfach sich diesen Dingen stellen muss und dann kann man es nicht ertragen. Die Unterhaltungsmaschinerie, die Ablenkungsmaschinerie funktioniert perfekt in unserer Gesellschaft. Jesus nahm die Qual freiwillig auf sich. Wir werden, wenn wir das ausschlagen, was Jesus für uns getan hat, das nicht so erleben. Er hat es freiwillig auf sich genommen, ohne eigene Schuld, aus reiner Liebe zu uns. Wenn dagegen jemand von uns in diese Qual gerät, wird er sich noch dazu ewige Vorwürfe bereiten, dass man weiß, ich habe es nicht ernst genug genommen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst, das ganze christliche Abendland ist irgendwie davon noch gedrängt und gesättigt, aber ich habe es nicht ernst genug genommen. Mein ganzes Leben lang bin ich da ausgewichen, in der Passionszeit mir Zeit zu nehmen, über diese Dinge nachzudenken. Ich wollte mich dem Kreuz und der unbequemen Seite, die es enthält, nicht stellen. Was für eine große und aufopfernde Liebe würden wir dann nämlich entdecken, bei diesem Sohn Gottes, diese Pein auf sich zu nehmen für uns. Das heißt, wie lieb hat er uns, dass er das getan hat, damit wir es nicht aushalten müssen. Römer 5, Vers 8, als wir noch Feinde waren, starb Christus für uns. So erweist Gott seine Liebe gegen uns, dass er seinen Sohn für uns in diese Qual sandte. Und was ist unsere Reaktion? Wir wollen diese Liebestat nicht außer Acht lassen. Wir wollen antworten darauf. Aus diesem Maß von Jesu Opferbereitschaft können wir das Maß seiner Liebe zu uns ja erkennen. Wenn uns jemand einen Gefallen tun soll oder wir jemanden überlegen, wen könnten wir bitten, ein wirkliches Opfer für uns zu nehmen. Wir brauchen jetzt jemanden, der wirklich etwas auf sich nimmt für uns. Was überlegen wir? Kann ich ihm das zumuten? Wir wenden uns doch ganz klar an Leute, von denen wir wissen, die haben uns lieb, die haben uns gern. Die sind bereit, für uns mal ein Opfer zu bringen. Und so ist das Maß der Opferbereitschaft immer ein Maß der Liebe. Daran kann man Liebe messen. Wenn wir daran denken, was Jesus für uns ein großes Opfer gebracht hat, das Größte, dann sehen wir daran auch, wie sehr und wie sehr uns liebt, wie groß seine Liebe zu uns ist. Gott, weil er gerecht ist, kann nicht aus Liebe zu uns unsere Sünde gegenüber ein Auge zudrücken. Das würde bedeuten, wir nehmen ihn nicht mehr ernst. Gott kann seine eigenen Gesetze nicht brechen. Im Kosmos, im ganzen Kosmos würde Chaos sein, wenn Gott immer 5 Grad sein lässt. Aber er hat diesen genialen Weg gefunden, das gleichzeitig miteinander zu verbinden. Gerechtigkeit, Ernsthaftigkeit und Barmherzigkeit, Heiligkeit und Liebe. Und deshalb nimmt Gott die Sünde sehr ernst, sendet uns aber aus Liebe als Heilmittel und Erlösung von der Sünde zu uns seinen Sohn. Und das ist dieser Tag, Karfreitag, wo wir darauf zugehen, dass eine dunkle Stunde war, vielleicht die dunkelste, ja ganz sicher die dunkelste der Weltgeschichte. In der kommenden Woche feiern wir das, dass manchmal auch in Kirchengemeinden dann liturgisch so ausgedrückt wird, dass die Kerzen ausgelöscht werden während diesem Gottesdienst. Dass wirklich da ein Zustand der Qual war, dass Jesus, den Jesus schrien lässt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es bedeutete für ihn, etwas Tieferes von Gott verlassen zu sein, als für uns, die wir ja oft so einen Zustand kennen sogar, von dem wir sagen, wir fühlen uns von Gott verlassen, weil Jesus so eins war mit ihm, wie wir das auch nicht kennen. Und deswegen sollten wir uns Zeit nehmen, die Geheimnisse von Passion, die immer auch von dem Leiden Gottes, aber auch von der Leidenschaft Gottes für uns sprechen, zu bedenken und diese Zeit nutzen, um dann auch Ostern wieder mit einer ganz anderen Freude feiern zu können, weil wir die Tiefen von Karfreitag ausgelotet haben. Dann wird das Ostern nicht billig, sondern auch eine große Freude sein, wenn wir uns Karfreitag gestellt haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.